Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Bahnhofstraße 28, Berg Neustadt. Das habe ich eingegeben in mein Navigationssystem und die Dame, die dort immer zu mir spricht, hat mich hier ziemlich klar hergeführt. Also Navigation ist wichtig und nicht nur, wenn man irgendwo unterwegs ist, sondern im ganzen Leben. Ich denke, keiner sitzt hier und sagt, ach, weißt du, ich möchte einfach so ein bisschen durch mein Leben stolpern, mal sehen, wo ich ankomme. Sondern irgendwie haben die meisten Menschen doch diesen Wunsch, dass man das macht, was Gott oder was für einen selbst wirklich das Richtige ist. Dass man, ich sag mal, im Zenit, im Zentrum der eigenen Bestimmung lebt. Oder nicht? Und das zieht sich übrigens durch alle Lebensphasen hindurch. Als Jugendlicher sagt man, oh, was soll ich werden und wird das reichen und welche Ausbildung und wenn man noch nicht weiß, wer der Partner ist, soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten, was ist dran, wer bin ich und dann geht es weiter, wie viele Kinder könnte der Herr mir schenken, zwischen 10 und 12, so wie biblische Zahl oder ein bisschen weniger. Also man kann ja immer so durchs Leben gehen und gucken, was ist dran. Und es ist immer spannend, bis zum letzten Atemzug. Warum ist das so spannend? Weil wir Christen diese wunderbare Wahrheit leben, dass Gott noch mehr ist als ein Navigator. Er führt uns, wir leben in ihm, wir weben in ihm, wir existieren in ihm. Er ist unser Leben. Ich kann gar nicht ohne ihn existieren. Jeder Atemzug, den ich tue, tue ich in Christus. Und ich bin nicht nur dann in der Bestimmung, wenn ich sage, oh, jetzt predige ich, das ist meine Berufung, yeah. Sondern auch wenn ich morgens meinen Kaffee schlürfe, das ist auch meine Berufung. Wenn ich K.O. bin ich K.O. in Christus. Ja? Wenn ich müde bin ich müde in Christus. Wenn ich krank bin ich krank in Christus. Ich bin in Christus. Ich bin in einem ständigen Kontakt. Mir ist das so aufgefallen, mit meiner Frau natürlich auch. Die begleitet mich im Geist immer heimlich, sage ich mal. Ich merke oft, dass ich so mit ihr im Gespräch bin, obwohl sie gar nicht da ist. Ja. Und noch mehr im Gespräch bin ich mit Jesus. Der ist immer da. Und das ist sowas wie ein prophetischer Lebensstil. Gott spricht mit mir nicht nur über wesentliche Dinge. Manchmal haben wir so viel Spaß miteinander. Gott macht sogar manchmal so eine Art Witze mit mir. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, wo ich manchmal richtig laut loslachen muss und sage, das von dir, lieber Herr, hätte ich nicht gedacht. Also ich weiß es nicht, aber manchmal, wenn man die alttestamentlichen Prophetensprüche sieht, da kommen einem auch manche komischen Gedanken, mir jedenfalls. Nun, darüber möchte ich mit uns gerne nachdenken. Was ist das eigentlich? Warum spricht Gott? Gott spricht doch mit uns, oder nicht? Er spricht doch mit dir. Wie spricht er dich an? Hey du! Oder hallo? Wie redet er dich an? Mein geliebtes Kind. Oder was? Oder sagt er deinen Namen? Also bei mir sagt er zum Beispiel nicht Herr Pastor Rust oder Bruder Rust oder Dr. Rust oder was weiß ich, sondern er sagt Heiner, was übrigens mein Kosename ist. Nun kann man sagen, ja, woher weiß ich das? Aber ja, ich kenne seine Stimme. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen von uns abgefahren. Es gibt ja viele Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Ich bin oft mit Leuten zusammen, die in der Esoterik unterwegs sind. Die also sozusagen sagen, Mensch, das kann nicht alles hier so aufgehen, wie das Leben ist. Es muss doch sowas wie eine Transzendenz geben, eine spirituelle Größe. Und dann fangen sie an, weil sie sagen, die Kirchen, die haben geloost, da will ich nicht gucken. Gucken in anderen Religionen, werden Buddhisten. In Deutschland gibt es mehr Buddhisten als Baptisten inzwischen. Viel mehr buddhistische Zentren als Freikirchen. Also es ist interessant, was da zurzeit in unserem Land läuft. Die sind transzendent obdachlos. Sie bohren sozusagen Löcher in den Himmel und gucken mal, was da los ist. Ja, und viele sagen dann, ja, ich glaube auch, dass es eine göttliche Instanz gibt, so sagt das dann, dass es was Göttliches gibt. Ich sage, ja, aber weißt du, ich spreche mit Gott. Boah, ist abgefahrene Nummer, sagen die dann. Und ich sage, und das, was heißt noch abgefahrener ist, der spricht mit mir. Was? Ich sage, ja. Wir Christen glauben, dass Gott einen Namen hat. Er hat einen Namen im Alten Testament, Adonai, Yahweh. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Oder viele andere Bezeichnungen, die ihm gegeben wurden oder wie er sich vorstellt. Und dann hat er sich offenbart in Jeshua, in Jesus, dem Herrn, und sagt, so bin ich bin ein Retter durch und durch. Wenn du hier bist und denkst, du bist nicht gut genug für Gott, dann höre dieses ganz genau. Du hast recht. Du hast recht. Was willst du denn Gott beweisen? Deine Seele polieren und sagen, Gott, bin ich nicht beeindruckender Typ, eine Typin? Und Gott sagt, du, ich kenne dich durch und durch. Was willst du mir eigentlich beweisen? Ich liebe dich doch nicht dadurch, dass du dich aufbläst wie ein Huhn und dass du dich groß machst in religiöser Weise. Ich liebe dich, weil ich dich sehe, weil ich dich gewollt habe, weil ich für dich ans Kreuz gegangen bin, weil ich dir deine Schuld vergeben habe, ehe du sie überhaupt denken konntest. Und ich habe dich erwählt und ich habe was mit deinem Leben vor. Deshalb bist du auf dieser Welt. Also, dass wir uns nicht ständig grämen, wir müssen Gott nichts beweisen. Er hat sich bewiesen und er hat dir bewiesen und mir bewiesen, dass er pure Liebe ist. Und weil Gott Liebe ist, hören wir gut zu, deshalb offenbart er sich sozusagen. Ja. Er zeigt uns sein Herz. Wem würdest du dich mitteilen, wenn du so ein Geheimnis hast? Oh, das darf man gar nicht wissen. Gehst zur besten Freundin, zum besten Freund. Du gehst doch zumeist zu einem Menschen, wo du sagst, dem vertraue ich und den liebe ich auch, diesen Menschen. Und dann stell dir vor, Gott ist Liebe. Und es gehört zum Wesen der Liebe, dass sie sich mitteilt, dass sie sich offenbart. Und Gott ist Liebe. Und deshalb ist Gott Offenbarung. Im Neuen Testament lesen wir zum Schluss im letzten Buch der Bibel, dass Gott den Geist der Offenbarung, der Weissagung uns geschenkt hat. Das gehört dazu, wenn wir mit Gott zu tun haben. Und deshalb unser Thema prophetischer Lebensstil. Und ich lese uns dazu einen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher Kapitel 5, ab Vers 16 bis Vers 22. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Da geht es um den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Prophetisches. Nun, viele denken ja, wie soll mein Leben sein? Und hier merken wir, da ist ein Fahrgefühl des Lebens beschrieben, da kommt Freude vor, betet unablässig, also eine ständige Verbindung mit Gott zu haben und dankbar zu sein in allen Dingen. Das ist etwas sehr Leuchtendes, was Schönes. Und wenn Leute manchmal Christen sagen, oh, der ist Christ, guck mal, der guckt jetzt auch traurig. Ja. So nach dem Motto, die haben immer Karfreitag und Volkstrauertag zusammen. Christen, die sind so immer so ernsthaft, die müssen immer noch die Welt retten, so ungefähr, ja, und müssen noch was bewegen, müssen kämpfen und geistlich und ich meine niemanden von euch persönlich. und doch jeden persönlich. Und das Flair, was uns vom Himmel in Christus entgegenkommt, ist ein es ist nicht Gulag, Arbeitslager. Es ist nicht Kampf, es ist ein Aufatmen. Es ist Schabbat. Und so soll es in jedem Gottesdienst sein, so wie jetzt gerade die Sonne hier reinfällt. Wow, die Leute kommen in den Gottesdienst und sagen, oh, ich musste mich durch die Woche schleppen. Und wenn sie rausgehen, aufgedonnert, sage ich mal. Ja, wie Leute, wenn sie in einen Cowboy-Film reingehen, gehen sie rein, oh, Cowboy-Film, und dann gehen sie raus. So. Das ist, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Das bringt uns Lebensenergie und Kraft und Freude und Dankbarkeit, etwas Positives in unserem Leben. Und die esoterischen Freunde würden sagen, das ist die positivste Energie schlechthin. Ja, sollen sie so sagen, diese Energie hat einen Namen und das ist ein persönliches Gegenüber. Und das geschieht nur, wenn dieser Christus, der ja nicht nur für uns da ist, sondern der will in uns leben mit seinem Geist. In den Abschiedsreden im Johannesevangelium buchstabiert er das mit seinen Jüngern durch und sagt, pass mal auf, es ist gut, dass ich weggehe, sonst würde der Geist nicht kommen. Was weißt du vom Geist Gottes? Hast du Angst davor? Wer ist der Geist? Nun, der Geist, der nimmt dich und erklärt dir, wer Jesus wirklich ist. Ohne den Geist stolperst du da hin und her in deiner Erkenntnis. Der Geist erleuchtet meinen Geist, mein Hirn, mein Verstand. Nicht mein Verstand erleuchtet Gott, sondern umgekehrt. Ich öffne mich für ihn. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Geist willkommen heißen in unserem Leben. Dass wir nicht sagen, naja, gut, Geist Gottes, wenn du das unbedingt willst mit diesen Gaben und mit der Prophetie, naja, muss sein, will mich auch nicht wehren. Viele sagen, ich bin offen. Das heißt, du kannst mit uns machen, was du willst, aber hoffentlich willst du nicht. Bei vielen. Das ist mir zu verunsichernd. Ich verliere die Kontrolle. Wenn du Kontrolle über dein Leben haben willst, nenn Jesus nicht deinen Herrn. Dann ist das Makulatur. Jesus ist der Herr in unserem Leben. Und er hat die Kontrolle. Ich gehöre ihm, jeder Atemzug meines Lebens gehört ihm. Und das ist große Freude, das ist Frieden pur und Leben pur. Und dieser Jesus kommuniziert mit uns durch die Kraft des Geistes. Der Geist sozusagen ist sowas wie ein Navigator, diese Stimme, die Jesus-Stimme in dir deutlich macht. Und ich habe gefragt, wie Jesus mit uns redet. Und es ist so, ich habe darüber oft nachgedacht. Und ich denke, dass Jesus mit jedem von uns seine Sprache findet. Du hast zum Beispiel Bilder und Symbole in dir. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Gänseblümchen. Ist das ein schönes Bild für dich oder nicht? Du sagst, oh, Gänseblümchen ist nicht gefährlich. Andere sagen, Gänseblümchen stinken. Erste Assoziation. Ja? Andere sagen, Gänseblümchen. Andere sagen, ab damit, machen den Rasen kaputt. Ja? Also ganz unterschiedliche Assoziationen, allein bei einem Bild. Und so hat jeder seine Bilder, seine Symbolsprache bei bestimmten Worten. Auch wie du tickst als Typ. Gott hat uns ja fantastisch unterschiedlich geschaffen. Ich bin, wenn ich das pathologisch ausdrücke, zwanghaft. Ich kann auch sagen, ordnungsliebend, hört sich besser an. Ja? Also ich mag es, wenn rechtzeitig Dinge auf den Weg kommen und so weiter. Und mir ist aufgefallen, Gott kommuniziert mit mir so, dass er weiß, der Heiner, der muss immer alles sehr rechtzeitig wissen. Ich habe einen guten Freund, der ist genau das Gegenteil von mir. Wenn Gott mit dem redet, ist das immer, boah, Gott hat gerade mit mir geredet. Gott hat gerade mit mir geredet, das ist herrlich. Ich sage, alles so spontan, das würde mich krank machen, ich würde zappelig werden. Ja? Aber für den ist das was Schönes. Ich meine, dass Gott mir meine Frau schon mit 6 Jahren gezeigt hat, ist auch schon sehr angenehm gewesen. Man muss sie nicht so lange suchen. Ja? Also, ich will es auf den Punkt bringen. Gott ist mir zum Heiner geworden. Er spricht meine Sprache. Ich muss mich nicht verbiegen. Deshalb bin ich auch mal nicht, ist es jetzt der Herr, ist es nicht der Herr? Ich sage, Herr, wenn ich das missverstanden habe, ist dumm gelaufen. Für dich und für mich. Ja. Ich bin so, wie ich bin. Ich kann mich doch nicht verbiegen. Ja. Also Gott spricht hinein in unser Leben. Und hier heißt es nun in dem Text, dass wir die Weissagung nicht verachten sollen und den Geist nicht unterdrücken sollen, nicht wegdrücken sollen, nicht dämpfen sollen. Wir sollen danach streben, wie wir das gehört haben. Mit allem Eifer, zeloten sozusagen, das ist der griechische Ausdruck, zelotes, also zeloten zu sein, Eiferer für die Gaben des Geistes, dass sie sich im eigenen Leben entwickeln. Denn Gott möchte mit dir reden. Nun gibt es unterschiedlichste Ausprägungen dieses Prophetischen, dieser Weissagung. Es ist einmal eine Grundanlage in jedem Christen. Jeder, der den Geist Gottes empfangen hat, der Wiedergeburt erlebt hat, wie wir das nennen, der kann sagen, meine Schafe hören meine Stimme. Oder warum hast du dich dann bekehrt? Ich spreche mal zu denen, die sich bekehrt. Und du hast doch irgendwo einen Impuls gehabt. Ja, Gott meint mich. Er hat doch mit dir geredet. Wie redet er mit dir? Denk drüber nach. Jeder Christ hat diesen inneren Sensor, diese Navigation im Leben. Davon geht die Bibel aus. Und wir müssen damit kooperieren und offen sein dafür, im Alltag. Und dann gibt es bestimmte Ausprägungen, da sprechen wir von Charismen, von Gnadengaben, der Prophetie, wo Gott sagt, einigen Menschen will ich das besonders stark anvertrauen, dass sie auf mich gut hören können. Und sie können anderen damit dienen, dass man auferbaut wird, gestärkt wird, ermutigt wird, vielleicht auch mal ermahnt wird. Es hat also seelsorgerlichen Charakter, diese Gabe. Und schließlich gibt es das bei einigen Menschen, die ganz stark in diesem Hörenden sind. Und dann spricht die Bibel sogar von dem Dienst von Propheten in der Gemeinde. So wie wir Lehrer haben und Evangelisten und Hirten, gibt es auch Propheten, die also vorrangig in diesem Bereich unterwegs sind. Nun, was ist Prophetie? Prophetie ist so, als wenn Gott dich sozusagen rausnimmt aus deiner Lebenssituation. Er zoomt dich in den Himmel, ja, sagt, ich will dir mal sagen, was ich sehe. Ich sehe was, was du nicht siehst, so ungefähr. Ja. Und bei Gott ist es so, er kann die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft auf einen Punkt bringen. Das ist für uns zunächst erstmal völlig strange, das zu denken, weil wir sind alle eingebunden in Raum und Zeit, wir können so gar nicht ticken. Aber Gott kann in deine Zukunft sehen, er kann in deine Vergangenheit sehen, er kann deine Gegenwart sehen. Und manchmal gibt er dir Einblick in der Deutung der Gegenwart, in der Deutung der Vergangenheit oder auch in der Orientierung für die Zukunft. Prophetie bezieht sich also nicht nur auf die Zukunft, sondern ist einfach ein Hineingenommenwerden in Gottes Kenntnis über Dinge. Prophetie geschieht in der Regel in vier Phasen. Es gibt Menschen, die haben vielleicht ungute Erfahrungen gemacht mit charismatischen, prophetischen Reden. Da ist jemand auf dich zugekommen, oh, ich sehe, du sollst in die Eskimo-Mission. Und du bist sowieso schon immer am Frieren und sagst, oh, dumm gelaufen, Herr. Und es war vielleicht auch gar nicht so das Reden Gottes. Ja? Hat jemand sich vielleicht so schnell dahin geredet. Man macht also negative Erfahrungen. Und dann macht man irgendwann dicht und sagt, nee, ich höre da nicht mehr drauf, ich halte mich an die Bibel, da bin ich im sicheren Bereich. Ja, aber du bist darauf angewiesen, dein Leben ist original. Und Gott, du lebst davon, dass Gott zu dir spricht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott zu ihm redet. Also ständig mit ihm in Verbindung zu sein. Und diese negativen Erfahrungen können nur durch positive Erfahrungen überwunden werden, die biblisch gegründet sind. Deshalb biblischer Einsatz von Gaben und Praktizierung und Einübung und Begleitung, dass wir das lernen, wie wir das hören können. Und eine Beobachtung möchte ich euch mitgeben, das ist, wenn eine solche Prophetie reif ist, dann hat sie vier Elemente, vier Phasen, wenn ich die mal nenne. Ich will euch die beschreiben. Die erste Phase werde ich am ausführlichsten beschreiben. Es ist die Phase der Offenbarung. Also da bekommst du eine Information vom Herrn, die nicht aus dir rauskommt. Die hast du dir nicht ausgedacht. Manchmal fühlst du dich sogar überrascht dadurch. Das ist nicht aus dir rausgepurzelt. Es ist etwas, was ganz konkret in dein Leben spricht. Das ist manchmal sehr unterschiedlich. Wie tut Gott das? Wie offenbart er sich? Ich will mal ein paar Offenbarungsebenen nennen. Eine, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Gottes Geist liebt es, das biblische Wort zu gebrauchen. Daran orientiert sich ja alles. Und für die, die computermäßig unterwegs sind, die Bibel ist sowas wie die Software des Geistes Gottes. Das solltest du einlegen im Hirn und im Herzen. Es sollte da sein. Du solltest es kennen, zu Herzen nehmen. Und wenn der Geist spricht, dann sagt er, denk doch mal an Philipper 1, Vers 6. Und du sagst, ja, gibt es das überhaupt? Ja, doch, gibt's, ne? Aber wenn der Geist Gottes zu dir spräche, denk doch mal an Markus 17, Vers 4. Dann solltest du vielleicht sofort merken, dass es Markus nur 16 Kapitel hat. Ja? Also die Bibelkenntnis ist durchaus wichtig, liebe Leute, dass der Geist Gottes uns navigieren und führen kann. Er greift darauf zurück. Und manchmal fallen solche Worte ganz konkret in unser Leben hinein. Und Gott spricht durch Bibelverse zu uns. Manchmal in Krisensituationen. Manchmal, wenn Gott sagt, ja, geh, das ist die Richtung. Oder ich habe ein großes Volk in dieser Stadt oder was immer da ist. Wir haben solche unterschiedlichen Erfahrungen. Das Zweite ist, dass Gott sprechen kann durch Gedanken. Gott hat uns doch wunderbar gemacht, dass wir denken können. Ich meine, was wären wir gar nicht denken können? Ist auch dumm gelaufen, aber wir haben doch sowas wie ein Denkvermögen. Und diese Gedanken sind nicht immer antigöttlich. Ich bin doch ein Jesuaner. Ich bin jesuanisch geworden. Ich gehöre zu ihm. Und mein Hirn gehört ihm. Meine Gedanken gehören ihm. Nun flattern meine Gedanken manchmal ganz schön durch die Gegend. Und dementsprechend mache ich es, dass ich meine Gedanken immer, wenn ich bete, unter den Gehorsam Jesu nehme. Ich sage, Herr, ich möchte deine Gedanken denken können. Ich möchte, dass deine Absichten erfahren. Ich ordne sie bewusst dem Wort und Jesus unter. Aber dann nehme ich sie auch ernst. Wenn ich bete zum Beispiel, dann habe ich unterschiedliche Phasen. Natürlich zum ersten Teil meines Gebetes, da schütte ich mein Herz aus. Ich sage, was mir ums Herz ist, was mir alles einfällt, was ich dem Herrn auch vorschlage, wie er handeln könnte und so weiter. Und ich informiere ihn sozusagen, obwohl er gar nicht informiert werden muss. Ja. Ich schütte ihm mein Herz aus. Und vielleicht fängt Gott dann schon manchmal an zu gähnen und sagt, okay, wusste ich alles schon. Ja, könnte sein. Ja, aber er liebt mich, er hört mir zu. Aber dann kommt die viel interessantere Phase, wo ich sage, und Herr, wie geht es dir? Was hast du auf dem Herzen? Was bewegt dich? Und dann nehme ich mir mehr Zeit als für die erste Phase. Manche sind logorö, ihr kennt das vielleicht, Sprechdurchfall. Ist das hier bekannt? Ja? Logorö, man spricht ohne Punkt und Komma. So ähnlich, wie ich jetzt gerade hier aktiv bin. Also, und es gibt so Telefonate, da ruft dich jemand, ah, oh, schön, dass ich dich erreiche, ich habe und so weiter, wie geht's dir denn? Und der redet in einem Ton zwischendrin immer, und wie geht's dir? Und redet weiter. Du kommst überhaupt nicht, du holst Luft und kommst nicht durch. Und zum Schluss sagt die Person, schön von dir gehört zu haben. Tschüss, bong, und legt auf. Und so sind unsere Gebete oft mit Gott. Wir texten Gott zu und hören nicht sein Wort. Das langweilt uns sogar manchmal. Weil wir ja nur Dinge sagen, die wir wissen. Richtig interessant wird es, wenn Gott redet. Deshalb nimm dir Zeit zum Hören. Und dann kommen manchmal Gedanken. Manchmal sind sie sehr spezifisch. Du denkst an Leute. Du siehst Menschen. Manchmal ist es assoziativ. Manchmal, wenn ich beim Sport bin, und da habe ich es mir angewöhnt, dass ich zum Beispiel sage, Herr, wenn ich heute Leute sehe beim Sport, die mich an irgendwen erinnern, dann werde ich für die Menschen beten, an die du mich durch diese Person erinnerst. Ich nenne das assoziative Prophetie. Also eine Assoziation, du siehst jemanden und sagst, ach, das erinnert mich an den. Vor dir fährt ein Auto meinetwegen, ein alter Kadett aus dem Jahre 1803 oder sonst was. Also wo du sagst, da muss man beten, dass man mitfahren kann. Und du sagst, an was erinnert mich das? Du bist ständig mit Gott im Kontakt, die Gedanken. Manchmal ist es humorvoll, ich will euch mal ein Beispiel sagen. Da bin ich unterwegs gewesen beim Autofahren und war fröhlich, wenn ich Auto fahre, singe ich viel so vor mich hin und sprich mit Jesus oder bin auch still. Und dann war an der einen Autobahnseite standen lauter Bäume und die sahen echt elend aus. Die waren vom Wind so dahingestellt, ja, und standen da so, ja, wie so ein Baum da steht. Und hatten noch nicht mal Blätter, das war im Herbst, im Winter. Und dann habe ich so ganz locker gesagt, ach Herr, diese arme Schöpfung hier, die hättest du auch etwas schöner machen können. Ne? Habe ich so einfach mal so hingesagt. Und wie kannst du nur sowas schaffen und lieb haben? Und es war, als wenn Gott mir sagt, guck dich doch an. Ja. Ich weiß nicht, ob die Stimme des Herrn war, aber auf alle Fälle fand ich ja. Also ich bin nicht perfekt, aber eigentlich finde ich mich auch gut. Auch wenn ich so bin. Ja. Also es gibt solche Dinge, wo man einfach mit Gott spricht über die Dinge des alltäglichen Lebens. Oder wir hatten letzte Woche eine Situation im Alpha-Kurs. Eine junge Frau sagt, ich steige immer in den falschen Bus. Also sie sagt, ich bin sonst so total organisiert. Ich weiß genau, ich muss diese Bus. Ich sitze immer im falschen Bus. Ja. Und da sagte der Leiter, will Gott dir was dadurch sagen? Und dann ist sie in sich gegangen und sagte, jetzt, wo du es sagst, ja. Gott will mir sagen, ich sitze im falschen Bus. Ich muss umsteigen. Ja, sagt der Leiter, das könnte hinkommen. Und dann hat sie sich bekehrt an dem Abend. Auch schön, ja. Ist in einen anderen Bus umgestiegen. Also, dass man einfach das Leben deutet, ob es prophetischer Lebensstil, das hat was Befreiendes, was Schönes. Dass man mit dem Herrn spricht über Dinge. Oder manchmal, ich will noch mal ein anderes Beispiel machen, das deutlich. Ich bin oft unterwegs, reise und mache auch Schulungen zu dem Thema in vielen Gemeinden. Manchmal machen wir so Workshop-Stil. Also sagen wir, jetzt machen wir mal, wie hören wir und wie gibt man das weiter und solche Dinge. Und dann hatte ich das angeleitet, das waren zu zweit, die sollten miteinander hören und ich war übrig. Ich sage, ja, jetzt sitze ich hier rum als Leiter und ich kann ja auch hören, aber ich weiß nicht, für wen ich hören soll. Ja? Also saß ich da, so, ja, okay. Und dann hatte ich einen visionären Eindruck. Ich sah ein ganz kompliziertes Gebilde, so eine Art Installation in einem Haus, so Klempnerzeug. Und ich kenne sowas überhaupt nicht, ich bin technisch, ja. Und ich sage, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt und so weiter. Warum muss ich das jetzt sehen? Und wieder war es so, als wenn es ist ein Wort, eine Situation für einen Menschen, den ich das weitergeben möchte. Der baut gerade ein Haus und der denkt, das ganze Haus wird nicht weiterkommen, weil die ganze Installation völlig verbogen ist. Es gibt keine Lösung. Aber ich werde eine Lösung schaffen für ihn. Ich sage, das ist ja schön, Herr, dass du das machst. Aber was habe ich davon, dass ich das weiß? Und es war, als wenn Gott sagt, dieser Mensch heißt so und so. Das erste Mal, dass Gott mir einen Vor- und Zunamen gegeben hat. Ich schreibe das auf. Ich kenne diesen Typen nicht. Ich weiß nicht, wer so heißt, wer das ist. Und Gott sagt, wart ab. Das war interessant. Also abgewartet und so weiter. Und dann ging die Tür auf und jemand kam rein. Setzte sich direkt neben mich und sagt, entschuldigen Sie, dass ich zu spät bin. Aber ich hatte den Eindruck, ich soll hier noch herkommen. Ich glaube, Gott hat ein Wort für mich. Ich sage, es kommt drauf an, wie Sie heißen. Und ich fiel selber fast vom Stuhl, als er exakt diesen Namen sagte. Ich sage, also bauen Sie gerade ein Haus? Er sagte, deshalb komme ich ja zu spät, unsere ganze Installation ist im Eimer. Ich sage, kein Problem, der Herr sieht das schon. Und dann habe ich ihm das so weitergegeben als Trostwort. Und er sagt, ist ja schön, wenn Gott sich darum kümmert, aber hoffentlich kümmert er sich auch, ja. Und das war für mich auch bewegend, mal so konkret. Und es war auch bewegend, als dieser Typ, sage ich mal, dieser Mann, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten war es, bei uns in der Friedenskirche war und sagt, kennen Sie mich noch? Ich sage, nein, tut mir leid. Ich bin der Mann mit dem Keller. Und genauso ist es gekommen. Wir kamen zurück und auf einmal war die Lösung ganz klar auf dem Tisch. Und das ganze Ding ging weiter. Und Gott hat mich so getröstet durch dieses Wort. Ich erzähle das so ausführlich, weil Gott einzelne Situationen sieht. Und weil es wichtig ist, dass wir Impulse ernst nehmen, die Gott uns gibt. Dann kann man sagen, ja, woran kann ich das prüfen? Ist das nicht meine Idee, meine Fantasie bricht mit mir durch? Gott kann auch sogar unsere Fantasie gebrauchen. Hör dir das gut zu. Ist doch nicht meine Fantasie, ist die Fantasie, die der Herr gemacht hat. Und ich unterstelle meine Fantasie ihm. Und ich prüfe etwas, baut das einen Menschen auf? Ich gucke genau hin, wie geht das? Oder ich will noch mal ein anderes Beispiel nennen. Beispiele machen das deutlich. Kommt eine Frau, das war ein Gottesdienst. Und es wurde eingeladen, man kann nach vorne kommen, man kann mit den Leuten beten. Und sie kommt auf mich zu. Es war in einem Ort, den ich nicht kenne. Ich kannte die Frau nicht. Und Gott sagt, diese Frau, die kommt, sag ihr, wenn sie kommt, du sollst alte Menschen mit Worten pflegen. Ich dachte, ich kann das der jetzt doch nicht sagen. Vielleicht hat die was ganz anderes. Und die kam nach vorne und so weiter. Und er sagt, ich sag nichts. Wir fragten, wofür dürfen wir? Ich sag nichts, sagte die immer. Ich sag nichts. Naja, habe ich so erstmal mich dran rangebetet, so ein bisschen. Ja, Herr, du siehst und weißt und guckst und so weiter. Und dann habe ich gesagt, und der Herr sagt dir, du sollst alte Menschen mit Worten pflegen. Und dann macht die, ich dachte, oh, was ist das? Ja, und fing an zu weinen und zu schluchzen. Und es ist, also ich will das kurz machen, sonst kommt man ins Logorühe verfalten. Also es ist so, dass das eine Altenpflegerin war. Und die hat ein ganz schweres Rückenleiden bekommen, wie oft durch diese viele Heberei, und wurde arbeitsunfähig. Aber sie liebte alte Menschen über alles. Und sie ging zu ihrer Seelsorgerin. Und die Seelsorgerin, mach dir nichts draus. Du kannst alte Menschen mit Worten pflegen, mit der Seelsorge. Und da wurde sie sauer und sagt, oh, alte Menschen mit Worten pflegen ist nicht, ja. Ich bin eine Altenpflegerin, ich will zupacken. Und die sagt immer, nein, du wirst Menschen mit Worten pflegen, alte Menschen. Und dann hat sie gesagt, gut, wenn das von Gott ist, ich gehe in einen Gottesdienst und dann muss Gott dieses Wort wörtlich zu mir sprechen. Ja. Und so ist das genau zusammengekommen. Das sind nun sehr schöne Beispiele. Er sagt, boah, so geht das? Nein, es geht nicht immer so. Ich bin oft unsicher und dann frage ich, Herr, ist es das? Ich bete weiter. Und wenn ich unsicher bin, gebe ich es auch nicht weiter. Oder ich suche Kontakte mit anderen Menschen. Ich frage, bete doch mal drüber. Kann ich das so weitergeben? Gedanken. Gott kann auch reden durch Visionen, durch Bilder, durch Träume. Gott, ich bin Eidetiker, so nennt man das in der Psychologie. Ein Mensch, der macht die Augen zu, ist immer Kino. Ist nie langweilig bei mir. Es gibt Leute, die sind das nicht. Meine Frau ist Künstlerin, die sagt, ja, ab und zu habe ich auch mal einen Traum und auch mal eine Vision. Aber bei mir ist immer Kino. Ja? Manchmal auch ein bisschen viel. Aber es ist schön. Und wenn ich nachts schlafen gehe, jetzt am Anfang des Jahres, habe ich gesagt, Herr, ich träume so viel. Aber können wir das nicht ein bisschen effektiver gestalten? Dass, wenn ich schon träume, dass du mir Menschen zeigst, im Traum, den ich vielleicht was Gutes weitergeben kann von dir. Eine Botschaft. Und das ist interessant. Und da habe ich Gott gesagt, und immer wenn was kommt, ich verspreche dir, ich gebe es weiter. Egal was es ist. Und das ist sehr interessant. Ich träume von Menschen, da bin ich nie im Traum drauf gekommen. Politiker, und dann setze ich mich hin. Guten Tag, mein Name ist Pastor Heiner Rust. Ich habe heute Nacht von Ihnen geträumt. Punkt. Ja. Und es ist interessant, wie die Leute reagieren. Es ist bewegend, wie Gott Lebenssituationen sieht und hineinspricht und Trost und Hilfe und Orientierung gibt für Menschen. Und ich kenne die noch nicht mal. Manchmal muss ich recherchieren, ob es solche Typen überhaupt gibt. Und manche kenne ich auch. Ja. Also das muss nicht immer so sein. Ich könnte viele Träume erzählen, das mache ich jetzt nicht. Aber auch dafür eine Offenheit zu entwickeln. Das ganze Leben ist prophetisch in einer Kommunikation. Darüber rede ich, über einen prophetischen Lebensstil. Also die erste Phase der Prophetie ist dieses Offenbarende. Es gibt unterschiedliche Wege. Die zweite Phase, die will ich kurz erwähnen, ist die Phase der Deutung. Du kriegst also eine Offenbarung und sagst, was ist das jetzt? Und da gibt es Kernfragen, die du dir stellen kannst in dieser zweiten Phase. Was ist die Kernaussage dessen, was ich gesehen und gehört habe? Es ist ein verständliches Wort. Prophetie ist kein Rätselraten. Nach dem Motto, ich sehe eine Schale mit einer faulen Banane. Oh Herr, wer ist die Banane? Bin ich es? Was ist die Schale? Diese ganze Rätselraterei, das ist nicht neutestamentliche Prophetie. Neutestamentliche Prophetie ist klar, ist prophetein im Griechischen. Reden, aussprechen, hat was mit Wort zu tun, verständliche Rede. Also frag, was ist die Aussage dessen, was du wahrnimmst? Schreib es auf. Ich habe zum Beispiel ein Tagebuch oder ein kleines Buch, da schreibe ich das richtig auf, was ich denke, was Gott sagt. In meinem Leben oder wo auch immer. Die zweite Frage in dieser Phase ist, wem gilt das? Ist es ein Reden Gottes für mich, für Veit, für jemand anders, für eine ganze Gruppe? Wem gilt das? Wer ist der Adressat? Wenn ich das nicht weiß, mache ich den Mund nicht auf. Ja. Ich muss ja wissen, für wen das ist. Die dritte Frage, soll ich diesen Impuls überhaupt weitergeben oder dient er mir, dass ich für diese Personengruppe bete? Dass ich also ins prophetische Gebet gehe. Ich mache das oft im Wartezimmer. Ich bin krank und muss oft im Wartezimmer hocken. Und es ist immer so doof, diese Wartezimmer. Habe ich mir irgendwo angewohnt, Wartezimmer, Wartezeit ist Gebetszeit für mich. Egal, wo ich warte, in der Post, Ampel oder im Kaufhaus, immer wenn ich warten muss, Gebetsturbo angeschmissen. Und zwar bete ich immer für die Menschen, die um mich rum sind. Ja. Ich mache die inneren Düsen auf, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mache sie erstmal nass, sozusagen. Ja, ich segne sie und sage, Herr, guck dir mal diesen jungen Mann an. Der sitzt auch hier. Wie kann ich für den beten? Segne ihn. Du liebst ihn genauso, wie du mich liebst. Und manchmal gibt Gott mir auch Worte für diese Leute. Und dann sage ich, Herr, soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja, da spricht man, das geht gar nicht. Ja? Und manchmal sagt er, nee, ich wollte es dir nur sagen. Bete in dieser Weise für ihn. Und manchmal gehe ich auch auf Leute zu. Und dann mache ich das nicht so, guten Tag, ich bin gerade prophetisch begabt und wollte Ihnen dienen. Dann sage ich, okay, gehen Sie weiter zum Neurologen oder zum Psychiater. Sondern ich frage oft so, glauben Sie an Gott? Das ist etwas überraschend und das ist interessant. Wenn Sie Nein sagen, sage ich, ich aber. Ja? Und wir sind im Gespräch. Wenn Sie Ja sagen, sage ich, wie gut, dann können Sie vielleicht verstehen, was mir jetzt passiert ist. Und dann gebe ich das weiter. So, also die Deutung, wem gilt das und auch wie und wann soll ich das weitergeben, das gehört zu dieser zweiten Phase und das ist in der Verantwortung dessen, der diese Weissagung empfängt. Die dritte Phase, die für eine reife Prophetie dazu gehört, ist die Weitergabe natürlich. Also wenn Gott mir sagt, gib es weiter und ich gebe es nicht weiter, dann sagt Gott, ach, dumm gelaufen mit dir, also ich kann dir zwar immer mal wieder einen Impuls geben, aber wenn du sagst, du behältst es für dich, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Also Prophetie soll weitergegeben werden. Wie oft erleben wir das auch bei uns in der Gemeinde, wo jemand dann sagt, ich hatte einen Impuls des Geistes, heißt das immer so schön, einen Impuls. Ja. Ich sage, ja und? Ja, ich sollte das weitergeben. Ich sage, ja und? Ich habe mich nicht getraut. Ich sage, oh, kenne ich. Ja, kenne ich gut. Menschenfurcht tötet, dämpft die Freiheit des Geistes. Das ist das höchste Hindernis, dass die Charismen sich in einer Gemeinde entfalten, ist die Angst voreinander. Und da kann man nur bewusst rangehen und sagen, lieber Gott, hilf mir, dass ich das überwinde. Also wirklich die Weitergabe. Und wenn wir es weitergeben, gehen wir nicht weiter, so spricht der Herr. Und alle sagen, oh, was ist das jetzt da? Sondern wir sind neutestamentlich unterwegs. Die alttestamentliche Botenformel, wie man das nennt, die kommt im Neuen Testament so kaum vor. Neutestamentliches Flair ist, Leute, ich habe immer wieder folgenden Gedanken. Und ich denke, dass es ein Gedanke von Gott ist. Helft mir doch mal, prüft doch mal, ob das von Gott ist. Und das ist ein anderer Ton. Deshalb prüft alles, das Gute behaltet. Und manchmal sind Dinge da, da sage ich, ist gut, aber richtig von Gott, richtig für Gott spricht mich nur dieser Gedanke an. Was du sonst noch gesagt hast, das kann ich nicht zuordnen. Dann behalte ich dieses Gute im Herzen. Prüft alles, das Gute behaltet. Und hier bin ich jetzt schon bei der vierten Phase einer reifen Prophetie. Das ist die Prüfung. Wie prüfe ich, ob etwas von Gott ist oder nicht? Zunächst erstmal mach dir den Knoten mal aus deiner Seele raus. Viele sagen, ist es von Gott, ist es nicht von Gott, ist es von mir? Sei doch mal entspannt. Du bist geliebt von Gott und zwar brutto. Mit allem drum und dran, so wie du bist. Und Gott kommt mit dir zurecht und macht dir nicht ständig diesen Hirnsport und sagt, oh, ist es von Gott, ist es nicht von Gott. Wir sind in einer Gemeinschaft von Gläubigen. Wir können uns einander helfen. Wir gehen aufeinander zu, wir tauschen aus darüber. Und du wirst im Laufe des Lebens immer mehr seine Stimme hören. Gott redet zum Beispiel zu mir oft, indem er mich was fragt. Heiner, könntest du dir das vorstellen? Ich sage, nee, Herr. Warum nicht? Weiß ich nicht, Herr. Warum nicht? Denk mal nach. Also so ungefähr ist bei mir der Originalton. Ja? Gott spricht mit mir nicht streng. Mit einigen von euch müssen wir vielleicht ein bisschen deutlicher reden. Hm? Pass mal auf, das dran. Ja, okay, Herr. Ich weiß es nicht. Aber Gott findet den richtigen Ton. Wie prüfen wir? Wir prüfen am biblischen Wort Gottes. Alles, was dem biblischen Wort Gottes widerspricht, kannst du sofort in die Tonne schmeißen. Brauchst du nicht aussagen. Kannst du garantiert sagen, ist nicht vom Herrn. Also Beispiel, jemand kommt und sagt, ist vor kurzem passiert, ich habe die Offenbarung, ich soll den Mann heiraten. Ich sage, ja, ist ganz klar vom Herrn. Ich sage, das ist aber komisch, weil der Mann schon verheiratet ist. Und er ist glücklich. Oh, das macht nichts, wenn der Herr spricht. Ich sage, doch, das macht was, du hast eine Meise. Ja, also, so hab ich es nicht gesagt, aber manche halten ihren eigenen Vogel für den Heiligen Geist. Das ist wirklich so. Und das muss man deutlich auf den Punkt bringen. Wenn was gegen das Wort Gottes ist, dann ist es nicht vom Herrn. Ja. Und du bist nicht dazu da, andere aus ihrer Ehe rauszuziehen, nur weil der Herr zu dir gesprochen hat. Das geht überhaupt nicht. Ja. Also das ist jetzt ein krasses Beispiel. Das ist nicht immer so offenbar. Deshalb brauchen wir das gemeinsame Bibelstudium. Also Prüfung am Wort Gottes. Dann prüfe ich auch, welche Motivation hat derjenige, der spricht oder wenn ich selber ein Wort weitergebe. Was motiviert mich eigentlich? Ist es, dass ich groß rauskommen will? Ist es die eigene Ehre? Was ist das? Was hat Jesus davon, dass das gesprochen wird? Baut es ihn auf? Baut es die Gemeinde auf? Baut es diesen Menschen auf? Bringt es ihn weiter? Und wenn es eine Ermahnung ist, dann sprich sie nur aus, wenn du vorher unter der Not, die Gott dir offenbart hat und der Sünde, weinen konntest. Wenn du keine Tränen hast für die Not eines anderen, hast du nie eine geistliche Autorität, ihn zu ermahnen. So denke ich das jedenfalls und so erlebe ich das. Also dieses Prüfen, ja, genauer hinhören, und da brauchen wir auch natürlich die Gemeinschaft, dass wir wirklich miteinander prüfen. Prüfet alles, das Gute behaltet. Ich möchte euch von Herzen ermutigen zu einem solchen prophetischen Lebensstil. Wenn du morgens aufwachst, sagst, neuer Tag, neues Glück, Herr, was ist heute los? Ja. Und dann achte mal auf Situationen, die dir auffallen. Manchmal sind es ganz nebensächliche Dinge. Vor 2 Tagen war ich mit einem jungen Mann im Gespräch, der sehr schwierige Lebenssituationen hat. Und wir machten einen Waldspaziergang und er musste sich trennen von einem geliebten Menschen. Und es war einfach, sein ganzes Herz war zerrissen, immer wieder kamen die Tränen. Und ich denke, ach ja, und dann gingen wir vorbei an so einem Baumstumpf. Der war am Verfaulen, war abgeschnitten und faulte vor sich hin. Und ich sage, guck dir das mal an. Was sagt das? Ach, das ist ein, so fühle ich mich, wieder abgeschnitten. Fing er gleich wieder an. Und ich sage, ja, dann denk mal weiter. Was wird aus dem Stumpf? Da wird Dünger raus. Ich sage, ja. Das ist eine gute Botschaft, oder? Dass aus diesem Trennungsschmerz Dünger für deine Zukunft wird. Und dann wurde er etwas fröhlicher. Das ist prophetischer Lebensstil, dass du einfach wahrnimmst, was um dich herum ist und immer im Gespräch mit Gott darüber bist. Dazu schenke Gott uns allen ganz viel Freude und Dankbarkeit. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.